Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigtext zum Reformationsfest aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Jesus, jetzt schenk du uns offene Ohren und ein offenes Herz für das, was du uns zeigen, was du uns deutlich machen willst. Herr Jesus, lass es zu, dass wir dieses Wort wirken lassen und dass dieses Wort in unserem Leben so wirkt, dass es im Alltag morgen und übermorgen eine wichtige Rolle spielt. Segne du dieses Wort durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen und jetzt in meinem Mund. Amen. Ich habe der Predigt das Thema gegeben: mehr als alles Glück dieser Welt. Und das möchte ich in drei Abschnitten ausführen. Erstens das Glück des Lebens, zweitens das Glück des Glaubens und drittens das Glück des Segens. Ja, liebe Gemeinde, haben Sie Glück gehabt mit Ihren Lottozahlen gestern Abend? Das wäre doch ein Glück, endlich mal den Sechser mit Superzahl. Da muss man aber auch wirklich richtig Glück haben. 1 zu 100 Millionen, so selten ist das. Solches Glück wünschen sich Millionen Menschen, zufälliges Glück, zum Beispiel eben die richtigen Zahlen zu haben beim Lotto. Ehrlich gesagt, das habe ich mir im Stillen auch schon oft gewünscht. Allerdings spiele ich nie. Was könnte man da nicht alles mitmachen? So mal so 30 Millionen. Auch so viel Gutes für andere Menschen, viel Gutes für die Gemeinde. Und damit bin ich schon beim ersten Abschnitt meiner Predigt. Das Glück des Lebens. Glück ist in. Ich denke mal, wenn man über Glück reden möchte, findet man immer Leute, die mit einem zusammen über Glück reden wollen. Es ist das gesellschaftliche Thema schlechthin. Dabei geht es vor allem um die Frage nach dem glücklichen Leben. Nicht um große Gewinne. Die allermeisten Menschen machen sich weniger Gedanken darüber, ob sie jetzt in der nächsten Lottoziehung die Million gewinnen, als darüber, wie ihr Leben glücklich sein könnte. Zahlreiche Glücksratgeber wollen dabei helfen und wer will nicht gerne glücklich sein? Keiner. Wir sind also alle vereint in dem Wunsch, glücklich sein zu wollen. Jeder ist für sein Glück selber verantwortlich. Noch immer gilt bei vielen jener alte Satz, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei. Es liegt an mir. Ich habe es selber in der Hand. Ich muss mich selber drum kümmern. In der Verfassung der USA ist das Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück, sogar festgeschrieben, verankert. Steht in der Verfassung drin. Nach was streben die Menschen denn, wenn es um Glück geht? Zuerst fallen einem die besonderen Dinge ein, die Highlights. Vor einiger Zeit wurde in der Zeitschrift Focus eine Weltrangliste der Glücklichen veröffentlicht. Das gab es auch schon in anderen Zeitschriften und im Internet findet man auf verschiedenen Seiten auch so ein Ranking. Die glücklichsten Menschen kamen in dieser Umfrage aus Venezuela. Die Deutschen waren immerhin auf Platz 33, allerdings hinter vielen westeuropäischen Ländern und hinter den USA. Religiöse Menschen sind laut dieser und anderen Umfragen glücklicher als nicht-religiöse. Dabei nannten die Deutschen als höchste Glücksmomente erstens Zusammensein mit eigenen Kindern, zweitens Zusammensein mit Ehepartnern oder Lebenspartnern, drittens Urlaub, dann kommt eine ganze Menge anderes noch, zwölftens Arbeiten, 13. Schlafen und 18. Gottesdienst besuchen. Vor wenigen Wochen äußerte sich auch Günther Jauch, der Moderator, dem die Deutschen am meisten vertrauen, zu den persönlichen Glücksmomenten seines Lebens. Er konnte 6 aufzählen und unter anderem war dabei, als er sein erstes Fahrrad bekam, das war eins seiner größten Glücksmomente, und dann seine Hochzeit. Ja, und deine Glücksmomente? Welche würdest du benennen? Nenn mal 6. Nein, jetzt nicht, aber nachher können wir uns darüber unterhalten. Wenn jetzt jeder 6 nennen würde, dann wären wir wahrscheinlich heute Nachmittag noch nicht fertig. Aber kann man sich ja mal so in Gedanken vorstellen, was würde ich da jetzt nennen? 6 meiner glücklichsten Momente. Doch eigentlich streben wir nach anderem. Nach anderem als das, was ich eben gerade so hier von Günther Jauch und von anderen aufgezählt habe. Das deutsche Wort Glück stammt vom mittelhochdeutschen Gelücke. Darin steckt das Wort Gelingen drin. Und darum geht es eigentlich. Den meisten geht es nicht um grandiose Gefühle, sondern um ein gutes, gelingendes Leben. Glücklich eben. Gewiss versüßt mit manchen Glücksmomenten. Ich wünsche dir alles Glück dieser Welt, sagte letztens jemand auf einem runden Geburtstag. Ein toller Wunsch, alles Glück dieser Welt. Das hört sich nach allem an, was man zum Leben braucht und noch mehr, denn die Welt, in der wir leben, hat ja eine ganze Menge zu bieten. Alles Glück dieser Welt. Aber wie viel Glück kann sie wirklich geben, diese Welt? Mehr als genug, denken viele, mehr braucht man nicht. Gottlos glücklich, so stand es im Frühsommer auf dem Bus der Buskampagne geschrieben, der quer durch Deutschland tourte, unter dem Motto, es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, war so ein roter Bus, der überall so durch Deutschland durchfuhr. Gottlos glücklich. Zum Glück braucht es keinen Glauben und keinen Gott. Wir begegnen Menschen, die wollen das Glück erzwingen ohne Gott. Es gab oder gibt aber bis heute auch Menschen, die wollen das Glück erzwingen mit Gott. Heute ist Reformationstag, haben wir eben von Ralf gehört. Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg aufgehängt, wie auch immer das geschehen sein mag. Für viele ist das die Geburtsstunde der Reformation. Martin Luther hatte zuvor als Mönch versucht, ein vor Gott reines und gelingendes Leben zu führen. Er war der Meinung, am besten könne man das im Kloster. Getrieben von der ständigen Angst, dem Strafgericht Gottes anheimzufallen und aufgrund der eigenen sündigen Gedanken, Worte und Taten am Ende in der ewigen Verdammnis zu landen. Diese Gedanken sind in dieses Lied, das wir eben gesungen haben, eingeflossen. Luther hat es sich wirklich nicht leicht gemacht damit. Er hat versucht, durch Selbstkasteiung, Schlafentzug, anhaltendes Beten und Beichten, Andacht und Messe, ein geheiligtes Leben im Kloster zur Freude Gottes zu führen. So dachte er, müsse er sich selbst vor Gott rechtfertigen, mit dem, was er tut und was er lebt. Von Glück gab es keine Spur in diesem Leben. Vielmehr war es geprägt von der Angst, Gott immer noch nicht zu genügen. Erzwungenes Glück statt geschenktem Glück. Und ich meine, heute feiert der junge Luther nicht in der Welt der Gläubigen, aber doch in unserer so von der Religion des materiellen und wirtschaftlichen Erfolgs geprägten Welt fröhliche Urstände. Millionen Deutsche arbeiten sich getrieben von der Angst, ihren beruflichen Level und ihr gesellschaftliches und familiäres Image verlieren zu können, täglich in Grund und Boden. Sie schaffen und schuften auf Teufel komm raus um ihre Boni nicht zu verlieren und ihre berufliche Karriere nicht zu gefährden. Da wird nicht mehr rechts und links geschaut, ob das moralisch verantwortbar ist, ob es der eigenen Seele und der eigenen körperlichen Konstitution gut tut oder nicht. Dafür gibt es ja bei Bedarf Fitnessstudios, Yogakurse und Joggingschuhe. Ob es der Ehre, der Ehe und Familie schadet oder nicht. Hauptsache, mein Arbeitsplatz wird nicht wegrationalisiert oder schlimmer noch, ich erklimme gar auf Kosten meiner Kollegen die nächsthöhere Stufe in der Karriereleiter meiner Firma. Gibt es so ein gottloses Streben nach Glück auch im Gemeindealltag? Ganz anders vielleicht dimensioniert. Wie hoch muss der Qualitätslevel einer Gemeindeveranstaltung sein, damit er dir genügt, damit du dich einbringen oder mitarbeiten möchtest oder überhaupt nur kommen möchtest? Wie gut meinst du selber sein zu müssen, damit dein Dienst angemessen gewürdigt werden kann von den anderen, die ihn mitbekommen? Von wem eigentlich gewürdigt? Fragezeichen. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Glück des Glaubens. Glück des Glaubens. Martin Luther hat das wahre Glück des Lebens entdeckt. Gottes Liebe, die mir gilt, die er verschenkt, die ich mir nicht verdienen kann, die er mir dadurch geschenkt hat, dass er seinen Sohn für meine Schuld am Kreuz hat sterben lassen. Und ich darf darauf vertrauen, dass das für mich geschehen ist, ein für alle Mal und für alle Zeit. Das Glück des Glaubens. Ich bin eben gerade nicht meines eigenen Glückes Schmied. Gott ist meines Glückes Schmied. Das bedeutet, geistlich arm zu sein, alles von Gott selber zu erwarten, von seiner Liebe, das ist das große Glück. Ganz aus seiner Hand zu leben, meine Gaben und Kräfte, meinen Auftrag für einen bestimmten Dienst und auch dessen Umsetzung zu seiner Zeit und mit seinen Mitteln ganz aus seiner Hand zu empfangen. Nicht zu sagen, ich bastel mir da was zusammen. So verändert sich Leben von Grund auf und es verändern sich Vorstellungen von Glück und wo man Glück sucht. Das Glück ist nicht in uns und das Glück ist auch nicht außerhalb von uns. Das Glück ist nur in Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann ist es überall, hat Blaise Pascal einmal geschrieben, ein christlicher Philosoph. Und so verändert sich auch dein Lebensalltag. Du fängst den Tag nicht mit deinem Stundenplan, was du dir alles aufgestellt hast, oder dein Chef, und dem Abarbeiten deines Tagespensums an, sondern du fängst deinen Tag mit Gott an, indem du die Hände faltest und sagst, Vater, jetzt lege ich diesen Tag mit allem, was auf meinem Programm steht, erst einmal ganz in deine Hände. Du hast es ja gesehen, was da auf meinem Zettel alles draufsteht. Du darfst alles nach deiner Weisheit und Liebe, nach deiner Wundermacht und nach deinem Rat ganz umgestalten und neu gestalten. Du hast völlig freie Hand, denn du weißt, was heute für mich gut und richtig ist. Besser als ich selbst und besser als mein Chef, besser als meine Kunden, besser als die anderen Mitarbeiter in meiner Gemeinde. Und du kannst auch alles besser ausführen als ich. Deshalb darfst du jetzt wirken, wie es dir gefällt. Ich vertraue dir, dass du alles gut machst, auch wenn es anderen manchmal nicht gefällt. Aber deine Meinung und deine Möglichkeiten, deine Pläne und deine Führungen sind mir wichtiger als die Meinungen und Wünsche dieser Welt. Du wirst immer dafür sorgen, dass ich und meine Familie gut versorgt sind. Nach deinem Plan. Darum zweifle ich nicht an deiner guten Führung und stelle mein Leben heute ganz unter deinen Schutz. Könnte das dein Gebet sein? Morgen früh am Montag, wenn es losgeht, wenn der Chef wieder anruft und sagt, hier nochmal das und das mitbringen, nachher geht's weiter und so weiter, das und das und das, ist alles noch dran heute? Dieses Gebet, geht das morgen so los bei dir? Anfangs war ich erstaunt, dass die sogenannten Seligpreisungen als Predigtext am Reformationstag vorgegeben sind. Nach längerem Überlegen konnte ich erkennen, sie sind ausgewählt worden, weil sie das Evangelium, die gute Nachricht von der Liebe Gottes, eindrücklich auf den Punkt bringen. Es kommt niemals zuerst auf mich an, sondern auf Gottes Liebe zu mir. Gott sagt etwas, sagt mir etwas zu. Selig sind, glückselig sind. Ich besuchte in einer früheren Gemeinde eine alte Frau, kurz nach ihrem 90. Geburtstag. Ich kam nicht direkt zu ihrem Geburtstag, sondern war etwas später bei ihr. Wir waren also allein, konnten miteinander reden. Wir kamen ins Gespräch, sie erzählte über ihr Leben und über das größte Glück ihres Lebens. So hat sie es selbst genannt. Es war, sagt sie, als ich mit mehr als 70 Jahren erfahren durfte, wie sehr mich Jesus Christus liebt und dass er mein Retter ist. Auf vieles im Leben könnte ich verzichten, aber darauf könnte ich nie verzichten. Und da waren wir beide auf einmal ganz nah beieinander, denn dieses Glück können wir zu 100% miteinander teilen. Auch wenn ich schon mit 17 Jahren Jesus Christus mein Leben übergeben durfte. Das kann ich sagen. Auf vieles im Leben könnte ich verzichten, aber darauf niemals. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi erzählt folgende Geschichte, die gerade die erste Seligpreisung gut illustriert. Selig sind, die geistlich arm sind. Er erzählt, drei russische Mönche lebten auf einer einsamen, fernen Insel. Niemand hatte sie bisher dort besucht, bis sich eines Tages ihr Bischof entschloss, bei ihnen eine Visitation abzuhalten. Als er dann bei ihnen zu Gast war, stellte er fest, dass sie noch nicht einmal das Gebet des Herrn kannten. Oh! So lehrte er sie mit aller Kraft und Geduld das Vaterunser und reiste danach zufrieden mit seinem Erfolg wieder ab. Als das Schiff von der Insel abgelegt hatte, sah der Bischof erstaunt, wie die drei Mönche über das Wasser hinter dem Schiff herliefen, wie Jesus seinerzeit, und laut riefen, Heiliger Vater, wir haben das Gebet vergessen, das du uns gelehrt hast. Der Bischof war ganz von den Socken, ganz überwältigt von ihrem Glauben und fragte zurück, ja, liebe Brüder, wie betet ihr denn? Sie antworteten, also wir sagen nur, lieber Gott, wir sind zu dritt hier im Kloster. Und du bist auch zu dritt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Erbarme dich unser, das ist unser ganzes Gebet. Der Bischof war von ihrem kindlichen Vertrauen so ergriffen, dass er sie mit seinem Friedenswunsch auf ihre Insel zurücksandte. In den Seligpreisungen macht Jesus uns deutlich, was uns Gott schenkt als seine Kinder, als Nachfolger von Jesus, das Himmelreich, Trost, das Erdreich, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Wir werden Gott schauen, wir werden Kinder Gottes heißen. All das sind die Dinge, die uns Gott schenkt, ungefragt schenkt. Jesus hatte damals seine Jünger auf einem Berg versammelt, um sie zu unterrichten, um sie vorzubereiten auf das, was kommen wird. Vor 2 Wochen habe ich mit 42 Menschen dort gestanden, an dieser Stelle, an der Jesus diese Bergpredigt gehalten hat. Es hörten auch zahlreiche andere Menschen zu. Es ist ein weites Gelände. Da konnten tausende Menschen Platz nehmen vor Jesus. Was Jesus sagte, galt und gilt allen, nicht nur ein paar Auserwählten. Und wie es die Art von Jesus war, zeigte er immer auch auf, welche Konsequenzen ein Leben im Vertrauen auf ihn haben kann. Leben mit Jesus kostet etwas. Es ist nicht ohne einen Preis zu haben. Es ist nicht so, wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, alles in Butter, jetzt passiert nichts mehr, was mich aus der Bahn werfen kann. Leben mit Jesus kostet nicht mehr und nicht weniger als dein ganzes Leben. Damit sind wir aber auch bei dem, was die Seligpreisungen für uns schwer werden lässt. Vieles klingt nach Zumutung, nach Überforderung, nach ja so, wie ich eigentlich eben nicht leben will. Wer trägt denn gerne Leid, wie es in den Seligpreisungen heißt? Wer hungert und dürstet denn gerne nach Gerechtigkeit? Wer wird schon gerne verfolgt? Ist das wirklich das Glück des Lebens? Manche Seligpreisung würde ich nicht sogleich als Glückwunsch auf einer Geburtstagskarte verschicken wollen. Der Erweckungstheologe Hermann Betzel hat einmal geschrieben, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Die Abhängigkeit von Gott als Glück, darum geht es. Das Glück des Glaubens ist das Glück des Lebens. Die Abhängigkeit gegenüber Gott kommt im Begriff Nachfolge zum Klingen. Die Seligpreisungen sind eine Einladung zur Nachfolge Jesu. Und wo ist Jesus hingegangen? Zum Kreuz und zum Sterben, aber auch zur Auferstehung. Damit sind wir beim dritten, das Glück des Segens. Die Seligpreisungen sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Segensruf, Empfänger und als drittes die Gabe, die Gott gibt bzw. geben wird. Sie umspannen beides, Gegenwart und Zukunft. Sie umspannen mehr als alles Glück dieser Erde, denn es gibt noch mehr, nämlich Gottes Ewigkeit. Weil Christen von diesem zukünftigen Glück wissen, können und sollen sie getrost im Jetzt, im Heute leben. Im Lied Wohin sonst, was wir ja oft hier im Gottesdienst singen, ist vom Lebensglück die Rede. Bei Pro Christ 2003 standen Thea Eichholz und ihr Mann Bernd Martin Müller auf der Bühne. Bei ihm war damals Krebs diagnostiziert worden, unheilbar. Wenige Monate später ist er dann verstorben. Selig sind, die da Leid tragen. Wir denken an die Familie Friedrich, von der wir kürzlich gehört haben in Haiti, die jetzt ihr zweites Kind durch einen tragischen Autounfall verloren hat. Unglaublich. Selig sind, die da Leid tragen. Hier kann man nicht von glücklich reden. Glück und Leid passen nicht zusammen. Und dennoch ist es wichtig, die Seligpreisung als Ganze wahrzunehmen. Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Dieser Trost kommt im Hier und Jetzt, vor allem aber dann in Gottes Ewigkeit. Jesus möchte uns hier trösten, aber der wahre, der letzte Trost kommt in Gottes Ewigkeit. Und so getragen standen die Musiker damals in Pro Christ in dieser Not auf der Bühne zum Zeugnis auch für die Menschen, die sie gehört und gesehen haben. Die Seligpreisungen sind keine Jenseitsvertröstung. Sie weisen uns den Weg zum Leben schon jetzt und hier. Die Seligpreisungen, diese Glückwünsche der besonderen Art, selig sind, glücklich sind. In der englischen Sprache wird das hier verwendete griechische Wort Makarios, was Martin Luther ursprünglich mit glückselig übersetzt, mit blessed wiedergegeben. Dies kann im Deutschen auch mit gesegnet wiedergegeben werden. Das klingt zunächst ungewöhnlich, wenn man jetzt die Seligpreisung so wiedergeben würde. Gesegnet sind die Barmherzigen, die Leid tragen, die Frieden stiften, die verfolgt werden. Sie sind gesegnet. Segen bedeutet Gottes beständiges Begleiten des Lebens. Dies geschieht eher leise, eher verborgen, aber nicht unsichtbar. Eigentlich sind die Seligpreisungen Segenspreisungen. Gesegnet sind, die geistlich arm sind. Gesegnet sind die, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, nicht auf sich selbst, die nicht ihres eigenen Glückes Schmied sein wollen, die sich nicht nur auf sich selbst konzentrieren. Gesegnet sind, die im Vertrauen auf Jesus Christus ihr Leben gestalten. Gewiss, wir können Gottes Segen nur erbitten und nicht erzwingen, aber die Seligpreisungen weisen genau dahin den Weg, in ein gesegnetes Leben. Auch wenn ein solches Leben nicht immer leicht ist, sondern auch manches Mal durch ganz, ganz finstere Täler führen kann, für die wir keine Antworten bekommen. Liebe Gemeinde, die wahren Glückskinder dieser Welt sind Christen. Die wahren Glückskinder dieser Welt sind Kinder Gottes. Die wahren Glückskinder dieser Welt sind Leute, die nur mit dem Gebet jener beiden Mönche ihren Alltag bestreiten. Herr, erbarme dich unser. Herr, entscheide du alles in meinem Leben, so wie es dir gefällt, und lass mich dann losgehen und in dieser Welt, an meinem Arbeitsplatz, als Mitarbeiter in meiner Gemeinde und als Kirchenvorsteher jetzt in der neuen Legislaturperiode in meinem Kirchenvorstand wirken, mit deinem Segen und in deiner Vollmacht. Tu du, nicht ich, du sei in der Mitte. Freu dich und lass dich von den Seligpreisungen herausfordern in deinem Leben und Lebensstil. Lebe dein Leben als Glückskind. Die Seligpreisungen sind wirklich ein Glücksratgeber, wenn auch ein Glücksratgeber der ganz anderen Art. Einer, den man als Glückskind nicht für sich behalten kann. Jesus lädt zum geglückten Leben ein, zu einem Leben, das unter seinem Segen steht. Er lädt dich ein und alle anderen auch. Willst du ein Glücksbote werden, genau dort, wo im Leben dein Platz ist, beziehungsweise wo Gott deinen Platz jetzt sieht? Vielleicht sieht er ihn ja ganz woanders, als du ihn bisher gesehen hast. Glücksbote, nicht Lottofee, weil er dir alles schenkt, was du zum Leben brauchst, hier und in der Ewigkeit. Amen.